1. Petrus Kapitel 1 bei bis Vers 19 sind wir letztes Mal gekommen. Dann dachte ich, dass wir jetzt hier ab Vers 20 weitermachen. Kurz als Wiederholung. Also ab 1. Petrus 13, Kapitel 1, Vers 13, gibt Petrus hier Aufforderungen, ja, fürs praktische Leben. Da steht: Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, das heißt, macht euch fertig, ne, legt alles Störende beiseite und jetzt dürft ihr was machen. Vorher macht er das Heil klar, wie das mit dem Heil ist, und jetzt gibt er praktische Aufforderungen. Und trotz dieser Aufforderungen ist mir aufgefallen, wenn man jetzt durch die Verse durchgeht, er kommt immer wieder darauf zurück. Ja, er gibt immer wieder Erinnerungen. Ja, dass, er gibt Gründe, wieso wir jetzt handeln sollen. Er gibt jetzt nicht einfach nur eine Liste von Aufforderungen, jetzt mach das, das und das und das und das, sondern er gibt Aufforderungen, aber er erinnert immer wieder, guck mal, deshalb könnt ihr das machen, deshalb müsst ihr das machen, oder hier ist das Vorbild, oder jetzt habt ihr die Kapazitäten dafür. Das fängt von Vers 13 an. Ja, er gibt uns Aufforderungen zu handeln und dann sagt er, hofft völlig auf die Gnade. Und dann in Vers 15: Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Er zeigt auf Gott hin und dann auf uns. Dann weiter in Vers 18 erinnert er uns nochmal, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen erkauft, ja, sondern mit dem teuren Blut Christi, in Vers 19. In Vers 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt und so weiter, ne, weil ihr im Glauben steht, weil ihr dem Evangelium gehorsam geworden seid, deshalb könnt ihr es aus reinem Herzen lieben. Und dann weiter, denn ihr seid nicht mit vergänglichem Samen wiedergeboren, sondern mit dem Wort Gottes. Es geht auch so weiter in Kapitel 2, er erinnert uns immer wieder, dass wieso wir so handeln sollen, weil wir ein Vorbild haben, weil Christus uns erkauft hat. Ich denke, das ist wichtig, dass unser Tun nicht einfach so jetzt auf irgendeinem ein Katalog ist mit Sachen, die wir verrichten sollen, sondern es sind immer Gründe dafür. Es ist fundiert auf der richtigen Lehre, auf der richtigen Heilslehre. Ich dachte, dass wir jetzt in Vers 20 einfach weitergehen. Vorher hat er klar gemacht, dass Christus das unfehlbare, kostbare Lamm ist. Und das gehört eigentlich noch in diesen Zusammenhang. Vers 20. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Wenn wir Menschen etwas planen, ja, so entweder kalkulieren wir von vornherein einen Plan B oder Plan C ein, wenn etwas schief läuft. Ja, so sind wir Menschen. Und wenn man keinen Plan B hatte, und dann ist man doch schnell dabei, wenn etwas nicht so läuft, wie man es das eigentlich haben wollte, so hat man dann ganz schnell herausgefunden, wie man es repariert, wie man es anders macht, oder man versucht immer wieder auf neue Ideen zu kommen, um das doch noch irgendwo in die richtigen Wege zu leiten. Aber bei Gott ist es nicht so. Ich denke, aus diesem Vers können wir ganz klar heraussehen, dass Gott ist nichts entglitten, es ist nichts schiefgelaufen. Ja, beim Sündenfall ist nichts schiefgelaufen. Wir können das so annehmen, wir wissen nicht wieso, was, warum, können wir jetzt nicht alles im Detail ergründen. Ja, weil es steht hier ganz klar geschrieben, er ist im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt. Ja, Christus wurde vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, das Lamm zu sein. In Offenbarung 13, Vers 8 steht auch dieser Vers. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Ja, also wenn Gott etwas vorgenommen hat von Grundlegung der Welt an, so ist es so gut, wie das ist so, als ob es schon geschehen ist. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, man kann auch sagen, ersehen. Wir haben hier in 1. Mose 22, Vers 8, ist auch vielleicht ein Beispiel, wie man dieses Wort ersehen oder erkannt, wie das auch gebraucht wird, damit vielleicht uns das klarer wird. Das ist die Geschichte von Abraham und Isaak, wo Abraham den Isaak opfern, den Auftrag von Gott bekommt, Isaak zu opfern. Die sind jetzt zu dem Berg gekommen. Ich lese ab Vers 8 direkt. Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Also Isaak hat vorher gefragt, wo das Opferschaf ist. Und dann antwortet Abraham ihm: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham steckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und sieh, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Namen dem Ort: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Also Gott hat das Opfer ersehen. Er hat ein Opfer bereitgestellt dafür. Und Christus wurde vor Grundlegung der Welt an ersehen als Opfer. Ja, das war schon alles im Plan Gottes so dabei. Wieso Gott so handelt? Und er könnte ja, wenn wir sagen, Gott wusste nur im Voraus, so könnte er ja die Geschichte auch anders lenken, wenn wir aus dieser Seite jetzt argumentieren. Aber es ist nicht so, es ist ihm nichts entglitten. Er wusste im Voraus und er hat auch alles im Voraus bestimmt. Ich will auch jetzt keine Antwort darauf geben und kann es auch nicht. Ich denke, eine allgemeine Antwort gibt uns Epheser 1, Vers 6. Die können wir vielleicht so als allgemeine Antwort gelten lassen. Epheser 1, Vers 6. Also hier ist ein Lobpreis und dann in Vers 6, ich lese ab Vers 5. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Ja, alles, was passiert, wir können das einfach so stehen lassen und Gott vertrauen, das geschieht zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Ja, er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Am Ende der Zeiten ist ein Begriff, den wir in der Bibel finden, steht für die Zeit ab dem, wo Jesus zum ersten Mal auf die Erde gekommen ist. Ja, das, wenn wir Hebräer 1 nur eine Stelle, sind mehrere Stellen, die das auch so wo es auch so steht, schließt nur eine Stelle, Hebräer 1, Vers 2. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Ja, also die Ende der Tage sind durch Jesus Christus eingeleitet worden, könnte man so sagen. Und wir leben auch in diesen letzten Tagen. Am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen. Offenbaren heißt etwas klar machen, deutlich machen, und das hängt auch hier auf jeden Fall mit dem Kommen Jesu zusammen. Gott hat einen Plan gehabt und er ist durch Jesus Christus offenbart worden, er ist klar gemacht worden. Um euretwillen steht für die Gläubigen, ja. Das können wir hier auf jeden Fall daran festhalten, dass Christus offenbart wurde, nicht einfach so für alle, sondern um der Gläubigen willen, um euretwillen. Die ihr, weiter Vers 21, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Die ihr durch ihn an Gott glaubt. Ich denke, man kann diese Aussage zweierlei verstehen. Und beide Aussagen sind auch richtig. Durch ihn könnte man sagen, Jesus, der einzige Weg zum Heil ist durch Jesus. Jesus ist der Weg. Man könnte sagen, durch ihn heißt Jesus ist der Weg. Ja, wie Jesus auch von sich selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 12, 44. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ja, Jesus, jeder, der Jesus gesehen hat, also wirklich gesehen hat, es haben viele Jesus mit den physischen Augen, sagt man so, ja, gesehen, aber sie haben den Vater nicht gesehen, ja. Aber den Gott das gegeben hat, das können wir auch aus Johannes 6, Vers 44 so herausnehmen, dass nur der kommen kann, den Gott, der Vater zieht. Also der Jesus gesehen hat, er hat auch den Vater gesehen. Ja, also wir sehen, durch Jesus können wir zum Vater kommen. Er ist der Weg, aber er gibt auch die Kraft dazu. Ja, durch die Kraft, die er wirkt. Also er ist nicht nur der Weg, sondern er ist auch derjenige, der die Kraft dazu gibt. Er gibt die Kapazität dazu, zum Vater zu kommen, durch seinen Geist. In 1. Korinther 3, Vers 5 wird das auf Paulus und Apollos bezogen. Ich lese mal die Stelle. Da ist das Heil ist zu den Korinthern gekommen und dann steht da so, Vers 5, was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Ja, also durch diese Menschen hat Gott geschickt, damit sie durch diese Menschen zum Glauben kommen. Aber es wird auch schnell klargestellt, dass das nur Menschen sind, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Ja, wenn Gott nicht wirkt, wenn Gott seinen Geist nicht gibt, so ist es umsonst. So kann Paulus und Apollos arbeiten, so, wenn Gott nicht durch seinen Geist wirkt, so passiert auch nichts. Selbst als Jesus auf der Erde war und gewirkt hat, ja, selbst durch sein Wirken würde keiner kommen. Ja, es kommt nur durch, wenn Gott seinen Geist gibt. In Apostelgeschichte 11, Vers 18 ist auch nochmal klargestellt. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten, also hier geht es darum, dass Petrus erzählt, dass das Heil auch zu den Heiden gekommen ist. Und dann kommt er zurück und erzählt ihnen, den Juden. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Ja, also Gott ist derjenige, der diesen Menschen die Buße in ihnen gewirkt hat. Ja, Jesus ist nicht nur der Weg, er ist auch der, der es bewirkt und diese Kapazität gibt. Die ihr durch ihn an Gott glaubt, ja, das an Gott glauben, das umfasst alles, was zum Heilspaket dazugehört. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen. Der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Dass Christus aus den Toten auferweckt worden ist, beweist, dass Gott dieses Opfer, dass Jesus, das Lamm, das geschlachtet worden ist, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Er hatte keine Sünde und deshalb konnte oder hat Gott ihn aus den Toten auferweckt. Und das ist der Beweis dafür, dass das Lamm, dass dieses Opfer Gültigkeit hat und wir dürfen unser Vertrauen darin setzen. Und nicht nur das, dass das Opfer Gültigkeit hat, sondern es ist auch das, dass wir jetzt eine Hoffnung haben. Das kommt im weiteren Satz, sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Ja, unser Glaube ist das, was wir in diesem Leben für die Situation, in denen wir leben, in den Schwierigkeiten, in denen wir stehen, dafür steht der Glaube, also dieses Wort hier, dieser Glaube, dass Gott uns Glauben gegeben hat und Hoffnung steht für die, ist auch so ähnlich wie Glaube, es steht aber für die zukünftigen Dinge. Und wir haben diese Hoffnung, dass wir zusammen mit Christus leben werden, dass wir auch diese Auferstehung erleben werden in Zukunft. Ich denke, oft vielleicht vergessen wir das hier. Uns geht es heute so gut und man lebt vielleicht gar nicht damit, mit der Zukunft, dass wir auferstehen werden. Und ich denke, ich wollte uns einfach daran erinnern. Römer 8, Vers 23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft der Erlösung unseres Leibes. Ist auf die Zukunft gerichtet. Oder Philipper 3, Vers 20. Philipper 3, Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Ja, wir warten darauf. Ich denke, das ist eines jeden Gläubigen im Inneren. Er freut sich darauf, dass wir eins bei Gott sein werden, dass wir einen neuen Leib bekommen. Und ich denke, ein jeder von uns lebt auch damit. Ja, diese Welt hat nicht das zu bieten, was ein reines Kind Gottes was es will. Er will in Reinheit bei Gott leben. Wir haben noch einen Zusatz, habe ich ausgelassen, und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Das spricht davon, dass Christus in den Himmel aufgefahren ist. Er ist auferstanden. Gott hat das Opfer anerkannt und Gott hat ihn auch wieder in Herrlichkeit aufgenommen. Er sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Wir haben da in Hebräer besonders einige Stellen, dass Gott ihn wieder eingesetzt hat. Er steht wieder über den Engeln und sitzt zur Rechten Gottes. Ich gehe weiter zu Vers 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Hier geht es um eine Reinigung, die passiert ist. Ich denke, es ist uns klar, dass die Reinigung ist. Man könnte vielleicht auf den ersten Blick meinen, ja, das ist diese Reinigung geschieht von euch aus. Ja, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam, dass diese Reinigung vom Menschen ausgeht. Vielleicht könnte man auf den ersten Blick das so meinen. Aber ich denke, Petrus hat in den ersten Versen das ziemlich klar gemacht, dass es nicht so ist, dass es nicht von Menschen ist. Und Schlachter übersetzt auch hier, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist, das ist, steht bei Schlachter, steht im Originaltext steht dieser Zusatz durch den Geist jetzt nicht. Aber es ist trotzdem, ich denke, Schlachter hat das schon so ausgelegt, wie es eigentlich ist. Und Ich denke, das müssen wir vielleicht uns noch mal klar machen, dass viele Menschen leben vielleicht in diesem Irrtum, dass, wenn wir jetzt bei den Katholiken beginnen, bei der katholischen Abteilung, ja, wo Menschen wirklich meinen, dass sie, wenn sie das Vaterunser mehrmals beten oder ich weiß gar nicht, wie diese Sachen da heißen, Rosenkranz, wie auch immer, oder wenn sie auf den Knien irgendwo hochlaufen, vielleicht haben sie auch eine kurze Zeit ein gutes Gefühl dadurch, ne, dass man etwas geleistet hat und vielleicht ist auch ein positives Gefühl im Herzen, aber es ist nicht das. Dadurch wird keiner vor Gott besser und die Reinigung passiert nicht dadurch. Das ist, ich denke, uns allen klar. Es passiert aber auch nicht dadurch, das kenne ich auch, dass man sagt, naja, wenn du dich richtig bekehrst, dann musst du schon nach vorne, bei einem Zurufsgottesdienst nach vorne raus, nur das zählt, ja, das, was du zu Hause da machst, das sei mal so dahingestellt, aber das muss nicht unbedingt echt sein, ja, oder es muss ein lautes Gebet sein oder viele andere Sachen, die man so, oder wenn du dich getauft hast, so hat man vielleicht auch ein gutes Gefühl dabei, dass man doch jetzt alles gemacht hat, alle Schritte erfüllt hat. Auf jeden Fall sollte unser Vertrauen nicht in diesen Sachen liegen. Unser Vertrauen liegt ganz allein in Gott. Wie passiert denn die Reinigung? Johannes 15, Vers 3 haben wir so eine Stelle. Das sind die Endzeit, also die Tischreden Jesu, nennt man diese Reden hier. Und da steht so: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ja, Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also das Wort, wir können hier von dieser Stelle herausnehmen, dass die Reinigung durch das Wort passiert, durch das Zuhören dem Wort. Es gab auch viele Menschen, könnte man jetzt so weiter darüber nachdenken, die das auch gehört haben, dass die Worte Jesu. Und trotzdem können wir sagen, die waren nicht rein, sie wurden nicht gereinigt, weil sie der Wahrheit, da kommen wir auch schon zu dem Text, im Gehorsam gegen die Wahrheit, ja, dass die Reinigung passiert im Gehorsam gegen die Wahrheit. Diese Menschen, die das Wort gehört haben, die haben dem Evangelium nicht gehorcht, ja, die haben nicht daran geglaubt. Dieses Wort Gehorsam gegen die Wahrheit, das im Neuen Testament, wenn wir das durchgehen, einige Stellen, so wird das Wort Gehorsam und Glauben wird oft als Synonym, ja, Synonym heißt ein und das Gleiche, es wird oft austauschbar verwendet. Ich wollte es einfach ein paar Stellen zeigen. Johannes 3, Vers 36 zum Beispiel. Wer an den Sohn glaubt, ja, steht hier, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, ja, das ist das Gegenteil, also nicht gehorchen, also glauben und nicht gehorchen wird als Gegensatz verwendet. So können wir davon ausgehen, dass auch gehorchen gleich Glauben ist. Ja? Wenn wir diesem Evangelium, diesen Worten gehorchen, ja, so werden wir gereinigt. Wenn wir nicht gehorchen, so werden wir nicht gereinigt. Also Glauben und Gehorsam, ein und das Gleiche eigentlich in diesem Zusammenhang. Oder auch eine andere Stelle noch, Römer 6, Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Ja, hier wird Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit benutzt und dann ein bisschen weiter in Römer 10, Vers 10 wird das dann so benutzt, dem, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Ja, einmal ist es Gehorsam zur Gerechtigkeit und mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Glauben und Gehorsam, ein Synonym. Der Gehorsam ist auch etwas, was das definitiv sich im Leben eines Christen auswirkt. Ein Christ lebt im Weg des Gehorsams. Eine Stelle dazu aus Jakobus 1, Vers 22. Er macht das auch ziemlich klar, dass einfach nur, also Jakobus geht darauf ein, dass ein Hörer allein, jemand, der es einfach nur hört, ja, mit diesen Ohren, ist noch lange nicht auf dem Weg, auf dem richtigen Weg, sondern es hat mit Gehorsam zu tun. Also Hören hat mit Gehorsam zu tun. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Ja. Glauben wirkt sich durch Gehorsam aus, ganz klar. Ich hatte ja gesagt, dass dieser Gehorsam gegen die Wahrheit, dass Gott es bewirkt. Im Schlachter steht ja durch den Geist. Petrus macht das auch am Anfang ziemlich klar, dass wer das bewirkt. Und ich denke, dazu lese ich auch noch ein bisschen zwei Stellen, die das auch klar machen, dass Gott der Initiator ist. Er macht es in unseren Herzen hell. Er bewegt unsere Herzen, dass wir seinem Wort gehorchen, dass wir darauf hören. Ja? Hesekiel 36, Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Hier geht es um die Reinigung, ja? Dass Gott derjenige ist, der diese Reinigung vollbringt. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes geben. Gott ist derjenige, der einen neuen Geist gibt und unser Herz neu macht. Und eine Stelle aus dem Neuen Testament, Epheser 2, Vers 8, macht das auch ganz klar. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ja, durch Gnade, durch Glauben und selbst das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Ja, so viel dazu. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, ist klar, dass wir als Menschen, von menschlicher Sicht sehen wir das, nur das Äußerliche. Ja? Wir sehen, wenn ein Mensch etwas neu wird, so können wir sagen, er hat sich gereinigt, er hat sich bekehrt, er ist umgekehrt. Aber doch wissen wir laut der Schrift, dass Gott ist, derjenige ist, der das bewirkt. Zur ungeheuchelten Bruderliebe. Hier nennt Petrus einen Grund, wozu wir gereinigt worden sind. Er sagt, zur ungeheuchelten Bruderliebe. Ein natürlicher Mensch ist nicht fähig, ja, zu dieser echten Liebe, von der hier gesprochen wird. Deshalb nennt er diese Liebe auch ungeheuchelte Bruderliebe. Ein natürlicher Mensch, wenn er liebt, so ist es doch immer eine Liebe, die etwas erwartet. Ja, er erwartet immer eine Gegenleistung. Ja, er gibt was und erwartet als Gegenzug vielleicht einfach nur Respekt. Oder er erwartet, dass man ihn ehrt oder ihn als guten Menschen betrachtet. Ja, und diese ungeheuchelte Bruderliebe ist eine Liebe, die von Gott gewirkt ist. Es ist eine Liebe, die Gott im Herzen des Menschen wirkt. Weil Gott in seiner Natur, in seinem Wesen Liebe ist. Wir lesen in 1. Timotheus 4, Vers 10, dass Gott ein Retter aller Menschen ist. Besonders der Gläubigen steht dann da als Zusatz. Gott ist der Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Ja, in einem gewissen Sinne ist Gott der Retter aller Menschen. Der Mensch, so wie er lebt, so wie er ist, hat den Tod verdient. Ja. Und eigentlich müsste Gott direkt strafen. Und doch ist Gott gnädig und er lässt diesen Menschen am Leben. Ja, und er ist ein Retter dieses Menschen. Ja. Er spricht zu ihm vielleicht durch sein Wort, durch Verwandte, durch verschiedene Gelegenheiten. Und in einem Sinne ist Gott wirklich ein Retter aller Menschen. Er gibt ihm sogar Gutes. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 45, dass Gott es regnen lässt über Böse und Gute. Ja, dieser Mensch, und dazu gehören wir eigentlich alle, der in Ungerechtigkeit lebt, er hat es verdient zu sterben auf der Stelle. Ne? Selbst wir als Gläubige, wir leben und wir fehlen oftmals jeden Tag. Und selbst wir können Gott nichts, selbst uns gibt Gott diese Liebe und wir können ihm diese Liebe gar nicht zurückerweisen. Wir sind, selbst wir als Wiedergeborene sind es eigentlich von uns aus nicht fähig. Der einzige Grund, wieso wir dazu fähig sind, weil Gott uns seinen Geist gegeben hat. Und das ist sein Geist, der in uns wirkt. Und dass wir sind eigentlich nur ein Mittel, ein Werkzeug, durch das Gott wirkt, durch seinen Geist. Ja, Gottes Liebe ist eine Liebe, die nichts zurückverlangt. Ja, ist eine bedingungslose Liebe. Ja, also diese Liebe, zu der Petrus uns hier ermahnt, zu ungeheuchelten Bruderliebe, ist eine Liebe. Diese Ermahnung steht auch hier nur deshalb da, weil wir den Geist jetzt haben, weil wir die Kapazität haben. Einem Menschen, der nicht glaubt, braucht man diese Ermahnung nicht zu geben. Ja, man kann vielleicht diese Ermahnung geben, um ihn zu Christus zu führen, ja, um zu zeigen, du kannst es nicht. Ja, aber diese ungeheuchelte Bruderliebe, diese Kapazität haben wir nur durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. So liebt einander anhaltend aus reinem Herzen, heißt es weiter. Dieses Wort anhaltend oder einige übersetzen beharrlich, heißt, könnte man sagen, mit Ausdauer. Ja. Ich habe vor kurzem die Erfahrung gemacht, letzte Woche haben wir Cage Soccer gespielt, dass man die Ausdauer, dass die nicht mehr so ist, wie wenn man so selten spielt, einmal im halben Jahr oder so, dann fängt man an zu laufen, dann merkt man nach ein paar Minuten, man sollte vielleicht doch regelmäßiger joggen gehen. Ja, da ist nicht viel Ausdauer, viel Beharrlichkeit, die Kapazität ist gar nicht da, um viel zu machen. Vielleicht will man irgendwas machen, aber weil die Lunge einfach nicht mitmacht. Aber ich denke, ein Gläubiger, der den Geist hat, der hat die Kapazität. Und dieses Wort, was wir hier lesen, beharrlich, ist interessant. Im Griechischen ist es ein physiologischer Begriff. Aus der Physiotherapie kommt der Begriff. Das heißt Ektenos, habe ich mal so rausgeschrieben. Ektenos, das heißt einen Muskel bis zu seinen äußerlichen Grenze ausstrecken. Ja? Das heißt beharrlich, ne? Bis zu seinem letzten Punkt ausstrecken, einen Muskel. Das ist im bildlichen Sinne, könnten wir vielleicht so verstehen, dass man am weitesten entfernten Punkt erreicht. Ja? Wir haben die Kapazität zu lieben, ja? Durch den Geist. Diese Kapazität ist riesengroß. Wir können die weitesten Punkte erreichen. Ich lese dazu auch noch ein paar Stellen, wo das auch noch gebraucht wird. Lukas 22, Vers 44. Hier von Jesus die Rede, ja, und als er in Angst war, betete er heftiger, es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Jesus ging bis aufs Äußerste hier. In Apostelgeschichte 12, Vers 5, Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet. Ja, dieses anhaltende Gebet ist das gleiche Wort, was hier passiert. Ja, ich glaube, wahrscheinlich hat die Gemeinde die ganze Nacht durchgebetet, ja, bis zum Äußersten. Apostelgeschichte 26, Vers 7. Und nun, ich lese ab Vers 6, nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig Tag, Nacht und Tag dienend hinzugelangen hofft. Unablässig Nacht und Tag, also bis zum Äußersten, so wird das Wort verwendet. Ja, und wir, die wir den Geist Gottes haben, wir haben die Kapazität. Ob wir das machen, ist eine andere Frage, aber die Kapazität ist da, bis zum Äußersten zu gehen. Aus reinem Herzen, ja, das Herz ist gereinigt und wir wissen, dass ein Gläubiger aus Herzen liebt. Es ist nicht einfach nur eine aufgesetzte Sache, man befolgt nicht einfach nur aus, ich muss das und das und das machen. Ich denke, ein Gläubiger kann aus Herzen lieben. Weiter, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus Unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Ich lese die Verse bis 25 zu Ende. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Dachte, dass wir durch die Verse noch schnell durchgehen, kurz zusammenfassen. Dann haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen. Mich haben diese Verse hier, ganz ehrlich gesagt, auch sehr überrascht, wo ich jetzt in der Woche da durchgegangen bin. Sind mir zum ersten Mal so in diesem Sinne so aufgefallen. Ja, man hat schon hier und da gelesen und gesucht, Verse, wo die Heilssicherheit begründet ist für einen Gläubigen. Und mir waren diese Verse jetzt in diesem Sinne eigentlich ganz neu. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen. Wenn wir Tomaten im Garten haben wollen, so werden wir nicht hingehen und Gurkensamen sehen. Ne? Und wir sind eigentlich, ist eigentlich ganz klar sicher, aus Gurkensamen werden nie Tomaten wachsen oder auch umgekehrt. Das funktioniert nicht. Und hier steht, ihr seid wiedergeboren aus, nicht aus vergänglichem Samen. Ja, ich denke, das muss uns bewusst sein, dass Gott uns, dass er derjenige ist, der uns wiedergeboren hat zum neuen Leben und das nicht aus vergänglichem Samen. Und da liegt unsere Sicherheit auch drin. Dieser nicht vergängliche Samen ist sein Wort, das ist das Evangelium, was wir gehört haben, wie es später heißt. Und wenn wir diesem Evangelium Glauben schenken, so ist es dieser unvergängliche Samen, der in uns wirkt. Und in ihm haben wir Sicherheit. Es ist nicht einfach ein billiges Evangelium, ja, an das, was wir glauben. Das Wort Gottes ist ein unvergänglicher Samen. Und ich denke, das muss uns einfach bewusst sein, die Stellung wertes seines Wortes, des Evangeliums. Wenn wir im Gehorsam, im Glauben darin leben, dass wir diesem Evangelium gehorchen, dass wir daran glauben, ich hatte ja gesagt, Glauben und Gehorsam gegen dem Evangelium, sind eigentlich Synonyme. So haben wir diesen unvergänglichen Samen in uns und wir haben das ewige Leben, ja, das ewige Leben haben wir jetzt, ja, nicht das ewige Leben kannst du, wenn es irgendwie verlierbar wäre, dann ist es kein ewiges Leben. Und das macht diese Stelle auch hier ziemlich klar. Petrus begründet das, wir wurden in den Versen davor angehalten, zu lieben aus reinem Herzen. Und dann macht er hier so eine Begründung, denn ihr seid wiedergeboren. Ja? Weil ihr wiedergeboren seid, jetzt könnt ihr lieben. Und ich werde jetzt gar nicht so genau darauf eingehen. Wenn wir den ersten Johannesbrief mal ein bisschen studieren, und da verbindet Johannes das eigentlich ganz klar, jemand, wenn daran merkt ihr, dass ihr wiedergeboren seid, wenn ihr liebt, ja, das macht er immer wieder in seinem Brief klar. Und das hängt so, so eng zusammen, die Liebe Gottes, die in uns ist, und dass wir wiedergeboren sind aus diesem unvergänglichen Samen. Diese Geburt, die passiert ist, ja, keiner von uns ist an der Zeugung beteiligt gewesen. Gott hat uns wiedergeboren, er hat uns gezeugt, und wir sind eine Kreatur, eine neue Kreatur, heißt es in eine neue Schöpfung, 2. Korinther 5, Vers 12. Wir sind ein komplett neues Geschöpf von Christus, nicht aus uns selbst, sondern Christus hat uns, Gott hat uns wiedergeboren zu einem neuen Leben. Und ich denke, wir können auch Gott, auch wer will, Freudigkeit hat, auch dafür anbeten und loben. Wer Freudigkeit hat, kann auch beten.